dachte mir, lass den Mo mal vorfühlen.
Grapsch, das, Grapsch, lass, mein Freund, Grapsch.
Lass den reinspringen, bevor ich überhaupt einen großen Zeh reinstecke. Und jetzt, jetzt will ich reinstecken.
Na dann, steck rein. Ah, das schon wieder klingt, wenn das aus dem Kontext genommen wird.
Heidi ho, Welt da draußen. Wir sind's wieder, Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serienpodcast aus Deutschland. Heute ganz intim mit Mo und mir. Hm. Ich freue mich.
Ja, ich mich auch. Die anderen haben frei, da grasen wir das Feld ab. Das ist auch richtig so.
Ja, ich muss meine letzten Überbleibsel hier noch ja, zum Besten geben, weil ich jetzt dann wirklich die nächsten Folgen nicht da bin. Ich ziehe in ein neues Domizil und sende dann, wenn ich das nächste Mal wieder zu hören bin, hoffentlich erfolgreich aus neuem Studio. Und das wird toll. Also ich freue mich. Es ist auch viel Arbeit, aber ich will ja auch, dass es geil wird. Ich bin ja so ein Vorbereitungsorganisationsberg und will halt möglichst alles reibungslos und perfekt geplant haben. Deswegen brauche ich da ein bisschen Zeit für und werde natürlich in der Zeit A, keine Zeit haben zum Aufnehmen, B, auch wahrscheinlich nicht so viel zum Gucken. Hatte ich ja jetzt in letzter Zeit ja auch, wie ich es immer mal gesagt habe, ja auch nicht so sehr. Na, da habe ich auch schon viel vorbereitet und Kram. Und wenn ich ja mal was geguckt habe, dann halt sehr viel Feelgood-Zeug, hirnausiges Zeug, was man hier nicht so viel besprechen kann immer.
Ja, ich war ein bisschen krank, deswegen habe ich ein bisschen mehr geguckt. Wobei ich immer ganz gut eine Mischung habe zwischen neu, aktuell und auch ein paar alte Rewatches. Der nochmal Donnie Darko und Der öffentliche Feind. Jetzt bin ich mit meiner Frau kurz davor, Lawrence of Arabia zu sehen. Er hat sie nämlich noch nie gesehen. Das, da freue ich mich schon drauf. Bin ich gespannt, was sie dazu sagt.
Manchmal so mit ganz großen Werken, die man so lange vor sich her schiebt. Ich hatte ja auch eine Hausaufgabe, die ich natürlich schon erfüllt habe. Ja, das muss man ja auch sagen. Das habe ich gemacht und auch schon vor einer Weile, glaube ich.
Also relativ auch da schnell. Die Folge dann demnächst mal planen, die Jungs mal anstacheln und dann machen wir eine kleine Speedback-Hausaufgaben.
Das wird sicherlich eine der ersten Sachen, die wieder gemacht werden, wenn ich dann zurück bin. Und vielleicht schaffe ich es dann sogar, die anderen Sachen nochmal zu rewatchen, weil alle anderen Sachen habe ich ja gesehen, aber ist länger her. 12 Geschworenen habe ich auch zweimal gesehen, ist aber auch länger her. Und Goodfellas ist elend lang her. Also so elend lang, dass ich weiß, als ich ihn das erste Mal geschaut habe, war ich noch nicht so sehr bewandert und im Filmgame, dass ich das wertschätzen konnte entsprechend, weil ich habe in meiner Erinnerung ist der nicht so riesig.
Okay. Also darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Das wird sicherlich mal so ein kleiner Sneak Attack im Speedback-Bereich von uns dann kommen. Heute haben wir alle Handzeugs und wir haben einen Rückgriff. Du hast mich vorhin dran erinnert, wir haben einen Film zusammen gesehen. Dr. Berg richtig, und Dr. Mo auf einer Couch.
Richtig, weil ich war ja bei dir vor einiger Zeit zum Schauen der Oscars und kurz danach, nachdem wir auch zu viert unsere Oscar-Folge gedroppt hatten, hattet ihr nochmal den lieben Stu, allerbeste Grüße an der Stelle, zu Gast und dann sagtest du, ja, und das war so schwierig mit dem Berg da einen Film zu finden, den man so gucken kann und dann erzählte Sandro ja davon, dass ich, als ich bei ihm war, haben wir ja dieses Double Feature True Romance und Natural Born Killers gemacht. Kleiner Tipp, wenn ihr mich irgendwie einladet und beim Abend bei euch habt, niemals zwei Filme mit mir gucken. Nie. Das schaffe ich nicht. Beim zweiten werde ich müde. Das ist so. Ich bin beim Natural Born Killers andauernd in Sekundenschlaf verfallen. War aber auch gar nicht mein Film, muss man ja auch dazu sagen. Ist aber eine andere Geschichte. Bei dir war es so, dass wir einen Film gemeinsam geschaut haben und zwar Masterminds.
Ja,
Masterminds. Auch viel gut, hirnausig. Auf jeden Fall.
Ja.
Ist die unfassbare Geschichte des tatsächlich passierten bis heute größten Bargeldraubes der USA.
Ja. Gedreht von Jared Hess, der hervorragende Filme unter seinem Cape schon hat, nämlich Napoleon Dynamite, Nacho Libre, Gentleman Broncos, Don Verdon, dann kam Mastermind. Also die habe ich alle gesehen und die kann ich alle durchweg immer empfehlen. Das sind schöne, weirde, seltsame Komödien, die, ja, ich meine, das Ding hat ja auch so, Mastermind hat ja einen gewissen Ton. Den muss man dann schon mögen. So,
das
man
ist richtig. Das ist schon sehr klamaukig, ist auch sehr albern und over the top. Und du musst halt dir im Klaren sein, dass das halt natürlich mit Realität, wie es dargestellt wird, nichts zu tun hat, sondern das ist halt alles so dumm und bescheuert und so drüber, dass sich niemand so verhalten würde. Also alleine die Frisur von Zach Galifianakis macht dich halt fertig in diesem Film.
Ja. Also er spielt mit, wir haben dann noch Owen Wilson, die wundervolle Kristen Wiig, die genauso wundervolle Kate McKinnon und Jason Sudeikis. Also das langt, das Ding findet ihr auf Netflix. Das hat jetzt schon 8 Jahre auf dem Buckel. Wenn ihr das noch nicht geguckt habt, guckt euch das an. Das macht wirklich Spaß. Und es ist sehr schwer, mit Berg was zu finden. Aber da hatten wir dann wirklich einen guten Pick. Da hatten wir nämlich alle Spaß mit.
Ja. Also ich weiß nicht mehr genau, welcher Gag es war, aber deine Frau und ich, wir lagen mit Tränen in der Ecke bei irgendeinem Joke. Ja, da haben wir uns nicht mehr eingekriegt.
Das weiß ich nicht mehr, da müsste ich sie fragen, da müsste ich runtergehen. Aber nee, guckt euch den an, schöner Film. Und wenn ihr die anderen Filme nicht kennt, vor allem Gentleman Broncos, ist immer noch so ein kleines Highlight-Perlchen, sehr gerne es macht.
Ja. Ich bleibe mal bei Kristen Wiig und Kate McKinnon. Denn ich habe jetzt den einen blinden Fleck in meiner Ghostbusters-Vita nachgeholt, nämlich Ghostbusters von 2016, war es 2016, wo quasi die weiblichen Ghostbusterinnen da loslegen. Mhm. Zur Vervollständigung dann Melissa McCarthy und den anderen Namen, Jane Lane, wie heißt sie? Ach, frag mich doch, nee, ich bin doch schlecht vorbereitet. Ghostbusters. Hast du so auf dem Schirm, wie sie heißt?
Ah, Mann. Leslie? Also die Schauspielerin meinst du?
Leslie Jones, genau, ist sie. Und die vier sind sozusagen in einer weiblichen Version im Ghostbusters-Universum irgendwo und machen da so typische Sachen, die wir auch aus den anderen Filmen irgendwo kennen. Das Ganze ein bisschen anders, ein bisschen Humor geupdatet. Und ich muss sagen, das ist okay. Es ist nicht so, dass ich sage, ich hatte einen riesigen Spaß damit. Es ist in Ordnung. Über weite Teile fand ich es nicht besonders nennenswert. Und am Ende aber, wenn es dann so richtig abgeht, fand ich es cool. Also gerade wenn dann so ganz viele Geister am Start sind und die sich da durchkämpfen müssen mit allerhand Gadgets, die neu sind in diesem Film, dann macht das Laune. Und auch Chris Hemsworth ist herrlich selbstironisch und macht da auch einen geilen Job. Insgesamt fand ich es wirklich okay.
Ja, also das ist einer der Filme, bei dem ich den komplett überzogenen Hate nie verstanden habe. Die Leute haben, weiß ich nicht, die fühlten sich alle irgendwie persönlich angegriffen. Maßgeblich Männer, die halt wahrscheinlich Angst hatten, dass wenn sie irgendwem erlauben, einen Film von 84, in dem Männer die Hauptrolle spielen, jetzt neu zu machen mit Frauen, dass sie dann alle sofort ihre Eier verlieren an der Haustür, was natürlich totaler Quatsch ist. Wir hatten einfach Spaß, den zu gucken. Wir haben den auch schon mehr als einmal gesehen. Ich erzähle das auch immer ganz gerne, dass das einer der Filme war, bei denen der 3D-Fernseher, der nicht mehr bei mir steht, sondern woanders, richtig Nutzen hatte, weil die haben die Balken oben und unten für die 3D-Effekte mitgenutzt, sodass wenn sich jemand aus dem Fenster gegangen hat und hatte eine Goldkette, dann hing die in dem schwarzen Bereich. Oder die Laser sind halt quasi quer über den Bildschirm geschlagen. Das war richtig, richtig witzig und schön.
Das fand ich auch ziemlich beeindruckend, dass am Ende ist mir das erst aufgefallen im Abspann, dass das sogar für IMAX gedreht wurde.
Ja, ja. Wie gesagt, wir hatten einfach Spaß beim Gucken. Den kann man so unbeschwert weglutschen. Ich habe zu keiner Sekunde gedacht, das hier wird das andere ersetzen, weil das war nie die Idee. Ich mag der Klamauk, der da drin ist zwischen vor allem Kristen Wiig und Kate McKinnon. Ich finde Kate McKinnon in dieser Rolle ist halt einfach, ich mag die, ich finde die witzig bei allem, was sie macht, wenn sie da hinten im Regal mit ihren Bunsenbrennern tanzt oder so und das Labor fast in Brand setzt. Das ist einfach, und wenn Kristen Wiig dann so so schüchtern, die hat so eine Art, so schüchtern anzutanzen. Ich finde, die beiden sind auch bei SNL immer großartig, bei Saturday Night Live. Da gibt's jede Menge Zusammenschnitte auf YouTube, die kann man sich gerne mal angucken, ihre größten Rollen. Ich finde tatsächlich, muss ich sagen, Leslie Jones ist mir oft zu laut, zu drüber. Und das Rumreiten auf der Dummheit des Charakters von Thor ist halt so ein bisschen, auch ein bisschen drüber. Aber das soll ein Sonntagnachmittag-Film sein, in dem es um Geister geht. Ich mochte den. Also auf der Skala der ganzen Filme, die es jetzt gibt, ist das nicht der letzte. Also ich finde den lange nicht so schlimm wie die meisten.
Netter. Du hast noch ein paar andere Sachen mitgebracht, ich die jetzt was beide auch nicht so toll sind.
Ja, also ich fange mal mit was an. Das könnt ihr auf Disney gucken. Das ist eine Serie und die heißt Death in Other Details. So, das ist eine Mystery-Drama-Serie. Und die habe ich geguckt, maßgeblich, weil ich ein großer Fan bin von Mandy Patinkin. Das ist ein Schauspieler, den sieht man vor allem in amerikanischen Serien. Ich kenne den noch aus Chicago Hope, weil ich habe ja früher gerne, als ich jünger war, Arztserien geguckt. Und Chicago Hope war auch eine der sehr gelungenen Arztserien. Und in dieser Serie ist das alles ein bisschen anders. Sie hat 10 Folgen und die Geschichte ist, dass Mandy Patinkin spielt der weltgrößte Detektiv. So, der heißt Rufus Coatsworth. Der wird so genannt, weil ihm gelang, vor zig Jahren einmal einen Fall aufzuklären, den alle anderen ad acta gelegt haben als unaufklärbar. Und so wird er uns eben verkauft und wir lernen ihn kennen, weil er in ein Haus gerufen wird, in dem ein junges Mädchen, Imogen heißt sie, einfach, sie musste mit ansehen, wie ihre Mutter umgebracht wurde und wird also geholt, weil die Familie, bei der sie untergekommen ist, die sind sehr, sehr reich, haben gesagt, Geld spielt keine Rolle, sorgt dafür, dass du diesen Fall löst, damit dieses Kind ein unbeschwertes Leben haben kann. Dann gibt es einen Zeitsprung. Imogen ist mittlerweile erwachsen. Rufus ist mittlerweile seinem Ruf nicht mehr gerecht, weil er hat nämlich den Fall damals nicht auflösen können. Und dieser Fall hat diese Imogen also quasi ihr Leben lang beschäftigt. Jetzt kommt es dazu, dass alle auf einem Boot landen, das eben dieser Millionär, in der Familie sie lebt, gechartert hat mit ganz vielen Gästen, die er eingeladen hat. Und auf dem Boot kommt ein Mensch um. So, Rufus ist an Bord, um eben eigentlich, weil er Bodyguard ist, für jemand anders. Aber der wird natürlich dann sofort geholt, um diesen Fall zu lösen. So müssen also Rufus und Imogen wieder zusammenarbeiten. Und es stellt sich raus, dass sie einen großen Hass für ihn entwickelt hat, denn sie fühlt sich von ihm eben zurückgelassen, verschaukelt, weil er diesen Fall nicht gelöst. Es entspinnt sich dann eine 10 Stunden lange Folge über Who Did It? Es gibt diesen einen Mord, es gibt Verstrickungen, es gibt das Riesen-Mastermind im Hintergrund, der die ganze Zeit nur namentlich genannt wird, weil das ist quasi am Ende der große Reveal. Wer ist denn bloß der Typ, der das alles und warum und wie? Und es ist eigentlich gut, aber es ist ungefähr 5 Stunden zu lang. Das ist das Problem. Der Fall und das, was dann passiert, wird immer absurder. Und es gibt halt leider nicht her, dass man sich da wirklich 10 Stunden lang mit beschäftigt. Es sei denn, man hat wirklich ein Faible damit, dass folgenlang im Fall nichts passiert und sich dafür aber andere Teile anschließen, die neue Fälle quasi bilden könnten, beziehungsweise wir Charaktere kennenlernen, die für diesen großen Bösewicht arbeiten, ohne zu wissen, für den zu arbeiten. Das ist nachher für die Auflösung alles wirklich eher so Banane. Deswegen hätte ich easy gesagt, dass 4 Folgen gelangt hätten oder 5, meinetwegen bin ich noch dabei. Wir haben es trotzdem zu Ende geguckt. Also A, weil wir wollten wirklich wissen, wie verrückt wird es noch? Und B, die Leute, die hier mitspielen, machen ihren Job wirklich gut. Man nimmt denen das ab. Das Setting ist eine absolute Katastrophe. Also wer den zweiten Fall von Kenneth Branagh gesehen hat, Tod auf dem Nil, wo ja im Grunde alles in einer CGI-Box stattfindet, das ist hier leider genauso. Man hat zu keiner Sekunde das Gefühl, dass sie auf dem Boot sind. Es gibt einen Helikopter-Shop, das wir sehen, die sind wirklich auf Wasser. Aber das nimmst du denen nicht ab. Viele Charaktere tun dumme Dinge. Auch der Oberbösewicht ist nachher nicht so glaubhaft, wie man sich erhofft hätte. Aber es ist ein okay Watch, wenn man auf diese Whodunit-Geschichten steht, wenn man das Schauspiel mag, dann kann man das mal machen. Ja.
Kann ich echt nachvollziehen, ne? Das ist ja so ein Genre, wo vor allen Dingen in Deutschland sehr viele sich mit identifizieren können. Krimis sind einfach beliebt und viele gucken das gerne und viele lassen sich eben auch von verrückten Verstrickungen dann auch gerne berieseln. Aber wenn du halt am Ende weißt, das sind 10 Stunden, dann ist da halt einfach die Schwelle sehr hoch. Also ich würde mir auch dann 4 Folgen angucken, wenn du sagst, ja, das ist irgendwie ganz cool, das Setting ist nicht so geil und so, aber ja, der Fall ist knackig gemacht und so, kann man schon sich angucken, dann ja, aber nicht für 10 Stunden.
Nee, also wie gesagt, 4 Stunden hätten gelangt, dann wäre das sowas wie Only Murders on the Boat, statt in the Building oder meinetwegen auch Glass Onion auf dem Schiff. Es wird halt zu wild, es wird zu doll, das haben sie nicht so richtig. Wir bleiben bei Booten, ja. Und zwar kommt jetzt demnächst das neue Regiewerk von George Clooney nach langem Gerangel. Das ist ein Witz, das hat kein Mensch gerangelt. Landet jetzt heimlich, wird jetzt rauskommen demnächst auf Prime. Ich glaube am 11.04. kommt das raus. Ich habe das schon vor geraumer Zeit durchlitten, dieses Werk. Und deswegen lasse ich kurz mal meine 5 Pfennig da. Es hat erstaunlicherweise sehr gute Kritik. Und ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Es geht um den Film Boys in the Boat. Das ist ein, jetzt könnte man sagen, Sportdrama, aber so richtig Sport, weiß ich nicht, Rudern, nicht so meins. Und es basiert auf einem Bestsellerbuch tatsächlich von Daniel James Brown. Und der Film ist halt, wie gesagt, von George Clooney, spielt 1936 an der Universität von Washington. Da wird ein Ruderteam zusammengetan, nicht aus richtig guten Sportlern, sondern eben aus Leuten, da konnte sich jeder im Grunde bewerben und muss halt beweisen, dass man zum Rudern gebaut wurde. Und die sollen dann zu den Sommerolympischen Spielen nach Berlin geschickt werden, 1936, ja. Es ist eine wahre Geschichte, die folgt dieser Gruppe von den typischen Underdogs, die wir schon kennen. Hier ist das Hintergrundsetting, die große Depression in den Staaten. Das heißt, die Leute, die kommen, die haben wirklich nichts auf der Naht, kein Geld für eine Suppe. Und für die ist das halt eben, ohne dass sie es wissen, im Grunde die Möglichkeit, dem zu entkommen. Dann sehen wir das, was wir immer so kennen. Also hol mal schnell deine Mappe raus und hak mal eben ab. Underdogs, check. Der eine Große, dem man erst nichts zutraut, check. Die anderen, die sich im Team zusammenraffen, check. Und nachher gewinnen sie natürlich. Das ist kein Spoiler. Ich meine, wer das nicht weiß, ja, braucht ihr den Film nicht gucken. Was mich ein bisschen genervt hat an diesem Film, ist tatsächlich, der ist mit 2 Stunden, hat er sich ganz furchtbar, furchtbar lang angefühlt, weil der hat nicht für 2 Stunden was zu erzählen. Rudern und dahin zu kommen, ist echt nicht spannend. Also wenn du bei einem Basketballfilm vielleicht noch mehr mitfieberst oder so, weil du diese Dynamik siehst, selbst bei Footballfilmen, wo Football ist ja auch schon, kann ja auch manchmal im Pacing sehr langsam sein im Spiel. Aber da ist es, vielleicht ist es auch so, diese starke Amerikanisierung, die wir da alle erfahren haben, dass man da eher so dran ist. Hier sind sie halt auf dem Boot und du weißt nicht, was den Unterschied macht, warum sie den einen Tag schnell sind und den anderen langsam. Ist das der Typ, der vorne aussieht wie eine Ente und die ganze Zeit ruft? Ich weiß es nicht. So wird uns das suggeriert, ne? Wenn die Ente nicht funktioniert, dann funktioniert der Rest auch nicht. Ich fand den okay, der ist sicherlich auch schön, aber der ist so, so vergesslich. Also den vergisst du sofort. Da läuft der Abspann, da fragst du dich schon, hab ich vorgespult? War ich weg? Haben die gewonnen? Weil das verpasst du einfach irgendwie. Das ist nicht, der ist wirklich, es gibt dieses schöne englische Wort unremarkable. Das ist er. Er ist also komplett wirklich, der ist eigentlich unspannend. Und deswegen wundert es mich, dass der jetzt schon bei einer 7 liegt. Einige geben den tatsächlich eine 9 und eine 10 und hatten den sogar auf einer schmierigen Liste für die Oscars. Da hat er es nicht hingepackt, also da wurde wahrscheinlich ein Fisch eingewickelt und deswegen hat er es nie dahin geschafft. Hätte er auch überhaupt nicht verdient. Nur weil George Clooney einen Film macht, müsste nicht alle feucht werden im Höschen. Also ich weiß gar nicht, wen ich den empfehlen soll, weil das habt ihr alles schon mal gesehen. Jetzt ist es ein Boot, das nächste Mal ist es wieder ein Maisfeld, ich weiß.
Ja, du, also es ist jetzt auch nicht so, dass du es jetzt so gepitcht hättest, dass ich mir denke, ja, lass doch da mal zugreifen. Ich weiß nicht, George Clooney, ich muss mal kurz überlegen, was hat denn der noch so gemacht?
Der hat auch so ein bisschen, George Clooney hat so ein bisschen auf und ab, muss man sagen, in seinen Filmen. Einige der Filme, die er selber gemacht hat, kamen wirklich tatsächlich auch nicht gut an. Das muss man mal sagen. Also er hat selber gedreht, lass mich hier nicht lügen, Boys in the Boat, The Tender Bar, den mochte ich ganz gerne, wobei der auch mehr Potenzial gehabt hätte, besser zu sein.
Ach ja, der hat die Ides of March gemacht, den fand ich mega.
The Ides of March ist ein toller Film, Monuments Man war nie, das war leider gar nicht. Suburbicon habe ich nicht gesehen, The Midnight Sky habe ich tatsächlich auch nicht gesehen, also insofern, ich kann da gar nicht so ein verlockendes Spiel, ja, Good Night and Good Luck, oh ja. Also was ich gut fand, ist Geständnisse.
War das der erste, ne?
Genau, Confession of a Dangerous Mind, den mochte ich sehr gerne, weil der hat einen großartigen Sam Rockwell. Und ich finde, Sam Rockwell ist auch einer der Schauspieler, der macht im Regelfall macht er alles besser.
Kennst du die rhetorische Figur des Pleonasmus?
Ich glaube, du hast mir das schon mal erzählt und ich habe es direkt wieder verdrängt.
Okay, also wir erfüllen jetzt einfach wieder unsere Rolle als Bildungspodcast. Ein Pleonasmus ist die rhetorische Figur, ein Substantiv mit einem Adjektiv zu ergänzen, welches komplett überflüssig ist. Wie wenn du sagen würdest, der kleine Zwerg. Zwerge sind immer klein. So. Okay. Und wenn du sagst, der großartige Sam Rockwell, ist Quatsch.
Okay.
Weil Sam Rockwell ist halt einfach brillant, ja, macht alles besser und er war nicht umsonst Ewigkeiten bei uns im Darstellerkarussell gesperrt, weil der einfach auf jede Rolle gepasst hätte.
Ja. Aber es gibt tatsächlich noch Leute, die viele, viele der Filme, in denen er mitspielt, nicht gesehen haben, wo er wirklich zeigt, was er kann. Unter anderem, kleiner Rückschluss zu Masterminds, er ist auch hervorragend in Gentleman Broncos.
Ja. Sehr, sehr schön.
Aber gut, lassen wir das.
Wie wir das gemacht haben. Ah, ne? Ist das toll. Ja.
Jetzt hast du große was gesehen. Ich glaube, darüber habe ich schon geredet, ne?
Nee, eben nicht.
Nee?
Das ist ja das Ding, warum ich das jetzt nochmal anschleppe. Ich meine eben nicht, dass wir richtig drüber gesprochen haben. Das war so ganz kurz vor den Oscars, denn dieser Film war nominiert bei den Oscars für den besten Film unter anderem.
Ja.
Und dann haben wir in der Oscar-Folge mal kurz gesagt, dass du und auch Sandro den Film gesehen habt.
Mhm.
Und dann haben wir den nicht wirklich besprochen.
Wie und ist ich das dachte denn mir, passiert?
Mensch. Jetzt habe ich den gesehen.
Ja.
Ganz frisch und denke mir, da kann man durchaus mal drüber reden, denn das war so ein Abend, ich brauchte eine sichere Bank. Ich dachte mir so, ich brauche einen Film, wo ich weiß, das ist ein sehr, sehr gut gemachter, hochwertiger Film, der hat Feel-Good-Elemente, der hat Drama-Elemente und der hat Schauspieler, die ich mag. Das alles vereint der Film Amerikanische Fiktion.
Mhm.
Ja, im Englischen American Fiction. Und das ist der Film mit Jeffrey Wright in der Hauptrolle, der auch für den besten männlichen Darsteller nominiert war für einen Oscar. Dann war der hervorragende Sterling K. Brown, der eine Nebenrolle in diesem Film hat, auch nominiert für den besten Nebendarsteller. Das Drehbuch wurde ausgezeichnet, das beste adaptierte Drehbuch, denn es basiert auf einem Roman. Und wie gesagt, auch für den besten Film war nominiert. Amerikanische Fiktion handelt von dem ja wenig erfolgreichen, aber sehr, sehr guten Literaten Thelonious Monk Ellison.
Thelonious Monk, genau.
Genau. Und der wird gespielt von Jeffrey Wright und der ist einfach Schriftsteller, der hatte mal ein ganz gutes Buch, also richtig wollen seine Werke nicht zünden, denn er ist auch ein absoluter Sturkopf und er will ums Verrecken nichts schreiben, welches so auf diese Schiene geht, ja, das harte Leben von Afroamerikanern. Das ist das Ding, was er nicht ausschlachten will, wird aber natürlich ständig darauf reduziert, denn er ist halt einfach ein Afroamerikaner und sogar Bücher von ihm, die nichts mit der Geschichte von Afroamerikanern zu tun haben, werden in Buchhandlungen ins Regale einsortiert, wo es um, wie wurde es dort betitelt, African American History oder Studies oder sowas einsortiert und der rastet halt in so einem Buchladen voll aus, weil seine Bücher dort drin stehen und er sagt, es hat nichts damit zu tun. Und er ist halt nebenbei noch so Dozent an der Uni und irgendwann kommt er in diese Verlegenheit, dass er dann wieder auf so einen Kongress ist, wo es eben um Bücher geht, so eine Buchmesse. Und dort ist eine schwarze junge Frau, die ein Buch geschrieben hat, wie schwer es doch ist für Schwarze und die dann in so ein Ghetto leben. Und das Ganze ist in wirklich trivialer Straßensprache geschrieben. Und diese Szene, wo er das erfährt, ist halt wirklich geil, weil ich stehe genauso neben ihm, ich könnte mich neben ihn stellen, genauso fassungslos gucken, weil das wird als das große literarische Ding gefeiert und es ist einfach nur literarisch, ist es Schund, es ist absolut trivialer Müll. Und als er mal so richtig angepisst darüber ist, dass er selber mit seinem literarischen Können nicht mit dem Arsch an die Wand kommt und auch sein neues Buch nicht verlegt werden soll und dieser Rotz gefeiert wird, dann setzt er sich hin, ey, das kann ich auch. Und er schreibt ein Buch, welches wirklich zugekackt ist mit Klischees, mit Tränendrüse, mit anbiedernsten Mechanismen, um Menschen zu manipulieren und zu sagen, pass auf, ich bin hier das Vermächtnis des Schwarzen in Amerika und deswegen feiert ihr das alle. Und er schreibt das unter einem Pseudonym und schickt das halt an seinen Verleger, der das Verlagen anbieten soll, einfach als Scherz, als großes Fuck you, und die feiern das und das Ding wird ein Riesenhit. Und egal, wie sehr er sich Mühe gibt, das noch abgedroschener und noch krasser zu machen, alles fressen die ihm aus der Hand. Mhm. Und das Ding verselbstständigt sich irgendwann. Das ist dieser Film. Da gibt's noch ganz viele andere Verwicklungen mit seiner Familie und mit allem drum und dran. Mhm. Aber das ist so ein bisschen der Kern der Sache.
Mhm. Ja, im Grunde sind das zwei Filme. Ne? Du hast einmal diesen Film, der sich darum geht, das dreht eben, dass er ein Riesenproblem damit hat, dass der Street-Slang das Markenzeichen ist und das dann, und er gibt seinem Charakter, diesem fiktiven Charakter, gibt er dann natürlich noch die obligatorische Knastgeschichte, was dann die Leute am anderen Ende des Telefons noch viel geiler auf ihn macht. Das ist natürlich schön absurd. Und dann kommt eben der zweite Film, in dem wir ihn näher kennenlernen und seine familiäre Verstrickung mit seinem Bruder, der vor ein paar Jahren ein Coming-out hatte und jetzt die Sexualität neu erlebt, obwohl schon in den 40ern, würde ich mal so sagen, ne? Der Tod, der plötzliche Tod seiner Schwester, die so ein Halteband war in dieser Familie, zu der er sich schon nicht so mehr gehörig fühlte, und dann noch so ein Nebenplot mit dem Dienstmädchen, ist es im Grunde, ne, mit die Housemaid, ja, so, die da immer schon für diese Familie gearbeitet hat. Und das ist auch so ein bisschen so der Kernpunkt, wenn es oftmals an die Kritik geht. Also die meisten hätten gerne vom ersten Film mehr gesehen und dafür den zweiten nicht. Im Sinne von, sobald wir diesen zynischen auf die 12, ich halte euch den Spiegel vor, Plot verlassen, driftet das Ganze ab in so eine übliche Familiengeschichte, wie wir sie schon x-mal gesehen haben, wenn auch natürlich Sterling K. Brown da eine gute Rolle macht, aber es tut halt nicht besonders viel für den Plot. Es ist nicht so, dass er ihn inspiriert, irgendwas anders zu machen oder irgendwie so. Er hat dann selber auch noch eine Liebelei, könnte man das mal so sagen, bei der er versucht, ehrlich zu sein, und das führt dann auch nicht zu. Also irgendwie, das ist so ein bisschen ambivalent, das muss ich auch sagen. So im Nachgang war das auch so, dass ich schon gesagt habe, ich mochte den schon sehr. Er hätte für mich ein bisschen zynischer sein können. Am Ende versucht er das dann und dann übertreibt das halt so ein bisschen, was ganz charmant ist. Ich finde, beim Ende haben sie sich da auch was getraut, was du nicht erwartest, was auch ganz witzig ist mit diesen Variablen. Wo das alles enden kann. Unterm Strich gibt's echt ein paar richtig witzige Dialoge, die clever geschrieben sind und die mich auch wirklich haben lachen lassen, und das, weil maßgeblich Jeffrey Wright auch so ein geiler Schauspieler ist. Die waren aber alle eher so am Anfang, also in der ersten Zeit.
Ja, also ich muss wirklich mal sagen, eine Sache, die erst sehr viel später kommt, wenn man wirklich viele Filme gesehen hat, dann kriegst du manchmal so ein Gespür dafür, was es für einen Regisseur heißt, einen guten Film zu machen. Du kriegst du hast dann so ein Overall-Gefühl von, das, was ich gerade sehe, und sei es auch nur was Banales in diesem Film, hat A, Sinn, sagt mir B, irgendwas, und C, ist es einfach gut gemacht in allen Aspekten. Und dafür steht dieser Film sehr, finde ich. Also ich habe halt immer das Gefühl, dass das, was ich sehe, total versiert umgesetzt ist. Also ich finde die Regie großartig, die hätte man, ich glaube, die war nicht nominiert, die hätte man nominieren können.
Ist derselbe Typ, deswegen, das war so, ja. Das ist das, ich glaube, ich habe das in der Oscar-Folge gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass er das Drehbuch-Ding kriegt, das war relativ hoch, weil für alles andere wäre es zu viel gewesen. Und weil er den, also zu denen, mit denen er dann noch nominiert war, Christopher Nolan, bla und blub, wisst ihr alle noch, das wäre zu dolle gewesen. Und deswegen hat er das Ding für den Drehbuch ziemlich sicher am Sack gehabt.
Ja, aber ich finde es von der Regie sehr beeindruckend. Also ich, weil ich finde, der trifft in jeder Szene genau den richtigen Ton. Wie die Figuren miteinander sprechen, wo die Kamera steht, wann eine Szene abgebrochen wird. Das finde ich, es hat so ein Timing und so ein Auf-den-Punkt-Gespür in dem Film. Das ist großartig und alle Darsteller sind toll.
Ja.
Also der holt aus allen Darstellern das Perfekte hervor, um diese Figuren zum Leben zu erwecken. Also das sind zwei großartige Aspekte an diesem Film. Ich mochte so diese Story, du hast recht, an der einen oder anderen Stelle könnt ihr die mal noch so einen verrückteren Swirl nehmen, so ein bisschen. Das gebe ich dir. Aber insgesamt viel gut mit Drama-Elementen, das kann man sich geben, das ist ein toller Film. Und ja, diese Satire, die da drin ist, die auch den ganzen Film thematisiert wird, die ist wieder aber auch, man kritisiert es und benutzt es auch. Das ist so ein bisschen das, was ich so sehr selbstreferenziell und so ein bisschen zu doll Selbstzweck finde. Es wird ganz viel in diesem Film darüber gesprochen, was wollen die Leute, was benutzt man und wo ist es zu viel und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Also das sind solche Geschichten, wo ich mir sage, ja, das hätte man dann ein bisschen weniger holzhammrig machen können, aber sei es drum, es ist ja auch so ein bisschen Kern der Sache. Also genau dieses Gespräch, weil er, das Witzige ist ja, er wird ja dann im Verlauf des Films auch in eine Jury für einen Buchpreis berufen, ja. Und da er nicht unter seinem richtigen Namen geschrieben hat, nimmt das so eine verrückte Wendung, dass er sein eigenes Buch dann in dieser Jury halt mit verteidigen oder eben nicht muss. Und dann gibt's ein sehr interessantes Zwiegespräch mit dieser Schriftstellerin, die auch in dieser Jury ist, weswegen er ja überhaupt da reingegangen ist. Das ist eine coole Szene. Also das mochte ich, aber das zeigt auch so ein bisschen das Problem an der Sache, so ideologisch. Ja. Also cooler Film, kostenlos auf Prime, in jedem Fall deswegen gucken, wer Prime hat, sollte da wirklich bedenkenlos zugreifen.
Ja, und ich glaube auch und ich hoffe auch, dass Kurt Jefferson, der das Drehbuch geschrieben hat, den Film jetzt, das ist sein Spielfilm, Debüt, der hat auch schon eine Emmy-nominierte und gewonnene Folge für Watchmen gemacht. Der bei Station 11 war der mit beteiligt und sowas. Das ist auf jeden Fall jemand, der an Stoffe rangeht, die uns unterm Strich alle bisher Freude gemacht haben. Also insofern, gebt dem Mann ruhig Geld. Das ist überhaupt kein Problem. Also lass den True Detective Staffel 5 machen, dann kommt vielleicht mal was bei raus.
Naja, gut. True Detective war auf meiner Most Wanted Liste.
Ja, hast du abgearbeitet.
Staffel 4. Ja, habe ich abgearbeitet. Und das nächste, was du dabei hast, ist auch auf meiner Most Wanted Liste. Ja. Ich habe es nicht ins Kino geschafft.
Ja. Ich habe und ich wünschte, ich hätte nicht. So einfach kann man das sagen. Drive Away Dolls von Ethan Coen ist nicht gut. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Hätte ich einen Knopf gehabt zum Vorspulen, hätte ich es im Kino gerne gemacht. Der kommt demnächst auf jeden Fall auf den Streamer, weil der läuft auch im Kino nicht besonders gut. Das hat man ja mittlerweile schon mehr als einmal gehört. Wir haben die Geschichte von Jamie, die ist so ein bisschen Rheingeist, trennt sich gerade von ihrer Freundin. Es ist super sexiert, das Ganze. Also das Sex, 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 Dildos links, rechts, oben, unten, weil die sind alle queer und so. Das können sie auch alle sein, ist alles fein, aber es ist schon ziemlich arg alles. Und sie fährt dann mit der einzigen zurückhaltenden Freundin, die sie noch hat, Marion, die ist also wirklich so das Mauerblümchen, auch queer, aber ist eben halt nicht so, lassen wir uns das Leben bei den Hörnern packen, sondern eher so, die wollen oder die mieten sich ein Auto und machen einen Roadtrip nach Tallahassee und mieten sich das einzige Auto, das Gangster vorgesehen haben, um einen MacGuffin von A nach B zu transportieren. Das ist im Grunde die Geschichte. Dann geht's halt darum, wir sehen ein paar Coen-typische Gangster, die eben feststellen, scheiße, das Auto ist weg. Wo ist es denn? Da gibt's eine längere Szene da bei diesem Autoverleiher, der das natürlich nicht wusste. Ja, da hat einfach ein Anruf gekommen, da kommen gleich zwei und wollen ein Auto für eine Fahrt nach Tallahassee. Da gibst du denen und dann kommen diese beiden Mädchen aus dem Nichts. Warum Tallahassee? Kein Mensch weiß es. Und dann haben dies halt die Fahrt über mit diesen unfähigen Kriminellen zu tun und parallel ist das quasi so eine Komma-aus-dir-raus-Geschichte oder musst du eigentlich so oft draußen sein, weil die Schüchterne sagt eher, musst du immer so laut sein und die andere sagt, musst du immer so leise sein. Der Film verlässt sich, glaube ich, komplett auf das Charisma der Hauptdarstellerinnen und das hat bei mir halt überhaupt nicht gezündet. Vielleicht liegt Margaret das nur an mir, Qualley und andere lieben das.
Margaret Qualley und, wer ist die andere?
Fragst du mich was? Margaret Qualley und Geraldine Viswanathan. Die sagte mir jetzt nichts. Die Margaret Qualley habe ich schon ein paar Mal gesehen, aber ist nicht so, dass sie wirklich einen großen Eindruck hinterlassen hat. Der Humor an der Stelle ist mir zu oft ins Alberne gerutscht. Also es gibt so zarte und emotionale Teile, die wahrscheinlich ihm wichtig waren in diesem Film. Die werden aber durch diese aufgeklebte Albernheit und durch diese absolut unfähigen Gangster komplett kaputt gemacht. Ich weiß nicht genau, für wen dieser Film ist. Also ist der für Heranwachsende, die irgendwie eine Richtung brauchen? Ist der für die queere Gemeinschaft, dass sie einen eigenen Film haben? Weil dafür kommen die auch untereinander alle nicht besonders gut weg. Er ist nicht lang. Insofern, das hat er auf der Habenseite. Aber ansonsten ist das für mich der schwächste Eintrag in der Coen-Diskografie bisher. Das ist vor allem, wenn man weiß, was die machen können. Die haben schon immer wieder mal so Filme gemacht, die jetzt nicht so 100% bei mir gesessen haben. Aber wenn du weißt, dass No Country for Old Men, Burn After Reading, super over the top, aber trotzdem irgendwie von der Story her ein bisschen geiler. A Serious Man, all solche Filme. Ich habe mir sowas erhofft. Ich habe nichts davon gekriegt. Ich mochte den nicht. Bin gespannt, was du mal fühlst, wenn du den guckst, wenn der auf dem Streamer landet.
Ja, werden wir mal rausfinden müssen. Ich bin gespannt. Ich habe dir was mitgebracht, wo ich glaube, in dir nicht den optimalsten Gespräch... Ich glaube, ich habe bei keinem von euch dreien da einen guten Gesprächspartner, weil euch das, glaube ich, alles nicht die Bohne interessiert. Ich habe auf Apple, da ist das schon eine ganze Weile und ich habe es ewig vor mir hergeschoben, habe ich jetzt Shining Girls geguckt. Das ist die Serie mit Elizabeth Moss. Da kann ich ja auch prinzipiell niemanden so richtig von euch begeistern. Es ist eine Serie, die gehörte mit, die war sehr früh schon auf Apple, was dafür spricht. Am Anfang haben die wirklich sehr, sehr penibel ausgewählt. Das heißt, die ist sehr, sehr hochwertig gemacht. Und das ist auch diese Serie. Ich habe mich sehr drauf gefreut, aber dadurch, dass ich das so lange vor mir hergeschoben habe, habe ich wahrscheinlich unterschwellig gewusst, das ist wahrscheinlich nicht so toll. Und ich bin damit wirklich bis zum Schluss nicht warm geworden. Ich versuch's mal zu beschreiben, weil ich komme jetzt an den Punkt, wie Sandro mit Free Body Problem, das irgendwie zu erklären, worum es geht, ist echt tricky. Elizabeth Moss spielt Kirby. Die ist eine Frau, die arbeitet in einer großen Redaktion, die auch oft investigativen Enthüllungsjournalismus macht im Archiv und sucht da halt alte Fallakten, Verbindungen, was auch immer raus. Und du merkst, die ist irgendwie immer nicht so richtig im Hier und Jetzt, ne? Die hat ein Notizbuch, da schreibt die sich rein, an welchem Tisch sie auf Arbeit sitzt, wie ihre Katze heißt, ob sie zu Hause alleine wohnt oder mit ihrer Mutter zusammen, also so Hard Facts über ihr Leben. Und wir finden sehr schnell raus, sie springt immer, ohne es zu wissen, zwischen Realitäten hin und her.
Mhm.
Und das Ganze fing wohl an, als sie eine sehr, sehr traumatische Begegnung hatte, denn sie wurde brutal von einem Typen attackiert, der ihr den Bauch kreuzförmig aufgeschlitzt hat und sie wirklich nur ganz knapp den Tod entkommen ist. Und irgendwann während ihrer Arbeit dort stellt sie fest, dass es schon mehrere Fälle gibt und dass dieser Typ wahrscheinlich ein Serienmörder ist, der immer noch nicht gefasst wurde. Und dass es über einen Zeitraum von ungefähr 70 bis 80 Jahren immer wieder solche Fälle gab und deswegen halt schwer zu glauben ist, dass es ein und derselbe Täter ist. Aber das Vorgehen ist so unglaublich seltsam und immer exakt gleich, dass es kein Zufall sein kann. So, das schmeißt schon, das wirft viele Fragen auf, weil zum einen hast du diese Story mit diesem Serienmörder über einen wahnsinnig langen Zeitraum, was schon für sich komplex genug ist, dann hast du aber ihre eigene Story noch mit dazu, die da wohl mit drin verwickelt ist. Parallel dazu immer diesen Wechsel zwischen Realitäten und du weißt nicht warum. Und dann siehst du immer wieder einen Typen, gespielt von Jamie Bell, der das wirklich gut macht, der ist quasi der Antagonist in der Serie, der hat viel Raum, der offensichtlich durch die Zeit reisen kann und dieser Serienmörder ist. Und das alles wird in dieser Serie zusammengeschmissen. Und das ist viel. Also nur ein Aspekt davon ist echt anstrengend. Aber das alles so zusammenzusetzen, dass du halt auch als Zuschauer immer nur ganz wenig Bröckchen kriegst, das ist nämlich wirklich schwierig, weil die erste Folge treibt es auf die Spitze, weil du siehst dauernd, wie sie offensichtlich irgendwie eine Realität wechselt und nicht mehr weiß, wo sie ist. Und dir wird aber als Zuschauer nicht mehr Informationen als das gegeben. Das heißt, du bist genauso ahnungslos wie sie. Und das Ganze wird verknüpft mit Bildern, die du siehst aus der Vergangenheit, wo du zwar schon ein bisschen mehr weißt, das aber im Kopf nichts zusammenkriegst. Und dann braucht das ganz viele Folgen, bis sich dieses Bild so wirklich so ganz langsam zusammensetzt. Und das ist ermüdend und langweilig. Das klingt total interessant und komplex, aber es ist einfach langweilig. Weil du kriegst zu wenig Brocken hingeschmissen.
So viele Folgen.
Es sind nicht mal so viele, es sind 8. Das geht.
Ja, das ist also, der Klassiker jetzt. Ne? Das ist so dieses neue
Konzept. Das ist der Klassiker. 8 Folgen, 45 Minuten. Zu viel,
8 gönnen wir euch. Und wenn du dann aber so ein Pacing-Thema hast, vielleicht in der Mitte oder sowas, dann sind bei vielen Serien auch 8 schon zu viel.
Ja, und das ist ganz schwierig, denn wir haben uns da ein bisschen durchgequält, weil ich, klar, willst du wissen, wie es weitergeht, aber es war so, du hast so wenig gekriegt, dass du dachtest, ja, aber wenn du mir gar nichts gibst, dann verliere ich auch die Lust. Mhm. Und das war so ein bisschen mein Problem, dass ich sogar bei Folge 3, ich glaube nach Folge 3, bevor wir die 4. angemacht, nach 2 Folgen habe ich zu meiner Frau gesagt, pass auf, wir gucken jetzt die 3. Und wenn da überhaupt nichts ist, was mich noch hält, dann kannst du es alleine zu Ende gucken, dann will ich nicht mehr. Und die 3. Folge hatte dann so ein bisschen was, wo ich gesagt habe, okay, ja, doch, können wir weiter gucken. Und dieses Gefühl blieb aber. Und du kriegst einfach zu wenig. Und es ist zu viel offene Fragen und es werden immer mehr Fragen aufgemacht. Und leider, werden die in der letzten Folge nicht alle befriedigend aufgelöst. Und es fühlt sich aber trotzdem nicht so an wie, ja, da kommt auf jeden Fall eine 2. Staffel. So fühlt sich das nicht an. Es hat so ein bisschen den Anschein, als wäre es so gewollt gewesen, dass man das nicht erfährt. Und das ist wirklich schade. Es gibt Folgen, die wirken sehr wie Füllerfolgen. Und es sind so viele Fragezeichen. Und es wird mit zu vielen Ebenen gespielt. Also alleine der Serienmörderfall ist schon interessant genug. Warum muss ich das mit Realitätenwechsel und Zeitreise irgendwie verknüpfen? Es ist viel zu viel. Schauspielerisch ist das gut, das sieht gut aus, das ist gut gedreht, das hat einen guten Vibe, aber die Story ist nicht rund und das auf irgendwie eine sehr unbefriedigende und ein bisschen enttäuschende Art und Weise. Insgesamt sehr durchschnittlich. Ich kann es nicht empfehlen. Wer da ein Faible hat, vielleicht mal reingucken, ob es einen packt, aber ich fand es irgendwie nicht rund und es hat leider sich bestätigt, was ich befürchtet habe, weil man hat von der Serie nicht viel gehört. Weder Lob noch Kritik,
nee, ist eben, einfach eben, irgendwie ich auch untergegangen. Nicht. Also, eine 2. wird es nicht geben. Das ist schon ziemlich sicher und ich habe davon auch nichts gehört. Es klingt wirklich ein bisschen, es klingt schon intriguing. Vielleicht gebe ich dem mal eine Chance. Muss ich mal gucken.
Man probiere es mal. Ja, Shining Girls auf
man
Apple.
Man hat halt auch so viel anderes zu sehen, dass Mann und Frau und Kinder genug andere Sachen haben. Zum Beispiel eine offensichtlich deutlich bessere Serie, die ich jetzt im 2. Jahr, glaube ich, mich zu erinnern, auf meiner Most Wanted hatte, richtig?
Ja, wir sind hier richtig bei Most Wanted.
Ja, so, The Gentleman. Die Serie ist endlich gekommen und die Serie, also das Warten hat sich gelohnt. So, das sage ich jetzt mal. Das ist tatsächlich, ich finde, das ist von vorne bis hinten ein schöner, durchgeknallter Spaß. Guy Ritchie, aber auch, es gibt ja noch 2 andere Filmemacher, die da Folgen gemacht haben. Wir kennen den Film, wir mögen den Film. Guy Ritchies Film The Gentleman ist hier so ein bisschen die Basis, aber man muss da eigentlich nur wissen von, dass eben die armen, aber reichen Adligen in England Teile ihrer Ländereien an Leute vergeben, die unterirdisch Gras anbauen. Das ist im Grunde der Plot. Alles andere muss man nicht wissen, denn so steigen wir auch ein.
Genau, weil es bei The Gentleman im Film ja so ist, dass quasi Matthew McConaughey dieses Riesenimperium, was er sich aufgebaut hat, verkaufen will. Davon handelt der Film und allen Intrigen, die sich dadurch spinnen. Und grundsätzlich baut sein System darauf ja auf, dass er adlige Landsitze als Tarnung für seine Labore sozusagen nimmt.
Genau. Und die Serie hat diese flüchtige Beziehung zu diesem Werk. Mehr muss man da, wie gesagt, nicht wissen. Jede Episode ab da oder das Ganze wird uns richtig erklärt. Also der alte Patriarch der Familie stirbt. Er hat zwei Söhne und eine Tochter. Und bei der Testamentseröffnung hat er halt den jüngeren Sohn gewählt, das Stück Land, das den Titel und all das zu bekommen. Das ist unüblich. Normalerweise ist es natürlich immer der erstgeborene Sohn, aber der erstgeborene Sohn ist halt hier der Wicked Character. Das ist der Typ, der immer alles falsch macht, der hart Drogen nimmt, der hart säuft, der ständig sein Geld verspielt. Und das ist wohl der Hintergrund, warum er das nicht gekriegt hat. Der andere Sohn ist bei dem Blauhelm, also ein gesettelter Typ, der dann zurückkommt, das Estate übernimmt und die Familiengeschäfte in die richtigen Bahnen leiten will. Und er fährt dann gleich schon am ersten Abend von seinem großen Bruder, dass der es mal wieder richtig verkackt hat und ein paar bösen Jungs 8 Millionen Pfund schuldet. 8 Millionen hat er auch nicht rumliegen, 2 könnte er wohl zusammenkriegen, dann aber nicht. Und das ist genau der Grund, wie dann eben der Rest dieser Geschichte funktioniert. Auch bei denen auf dem Grundstück gibt es eben Gras. Auch die arbeiten eben mit Gangstern zusammen. Die Rolle von Matthew McConaughey spielt hier keine Rolle. Das ist eine eigenständige Familie, wahrscheinlich in einem anderen Landstrich. England ist ja voll mit Adligen und den Schlössern. Und da gibt's auch gar kein Crossover und nichts, sondern hier gibt's wieder die eine Familie und es gibt eine andere Familie. Die eine, die macht's mehr in Gras, weil sie das für das saubere Geschäft hält. Und die anderen wollen im Grunde jede Art von Droge dann haben. Und so entspinnt sich das dann eben, dass durch jede Folge für sich, jede Folge steht auch für sich, hat einen Anfang, Mittelteil und Ende. Es gibt diesen roten Faden und es wird zum Teil sehr absurd. Es wird zum Teil total übertrieben. Das ist auch etwas, wo man, wie bei Guy Ritchie üblich, manche Konflikte lösen sich ganz einfach, wo man denkt, das geht ja gar nicht. Der große Bruder zum Beispiel, der gerät, also man denkt sich, der hat am Anfang schon was gelernt. Aber nein, dann kommt die Szene mit dem Hühnerkostüm und ab da geht's erst richtig los. Schauspielerisch sind alle top. Ich habe mich sehr gefreut über Winnie Jones in dieser Rolle. Die machen alle Spaß. Die Dialoge sind toll geschrieben. Also die reden so schönes Englisch miteinander. Das ist halt eine wahre Freude. Jetzt bis auf den Bruder, der ständig säuft. Aber selbst die Gangster, er hat es dann wieder mit den Nomaden zu tun, die wir schon auch aus Snatch kennen, mit solchen Charakteren. Die sprechen alle so brillant. Das sind so tolle Sätze, die sie bauen. Ob das jetzt Drecksäcke sind oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Es ist einfach hervorragend geschrieben. Es macht richtig Spaß. Die Charaktere sind zum Teil natürlich wieder komplett überkandidelt. Aber sie sind alle lustig. Die willst du findest die alle lieb. Du möchtest die alle irgendwie kennenlernen. Und die Schauspieler, die das dann machen, eben machen da auch alle einen richtig tollen Job. Ich mochte das sehr gerne. Vor allem, wie heißt sie denn? Kaya Godelario. Susi super. Glass, also eine Offenbarung. Ich hing an ihren Lippen, ich mochte die in jeder Szene. Ich finde die großartig. Das hat alles richtig viel Spaß gemacht. Das ist auch das, was ich dazu haben wollte. Und vor allem im Vergleich zu vielen anderen Serien, die rauskommen und vielleicht versuchen, so wie es jetzt war mit Mr. und Mrs. Smith, irgendwie auf einem Film zu basieren und dann doch was anderes zu machen. Das Ding macht hier alles richtig. Das ist Guy Ritchie. Das ist aber, man sieht aber auch die Einschläge der anderen Leute. Und wenn du aber für diesen Stil nichts übrig hast, dann brauchst du das auch nicht gucken. Also, The Gentleman jetzt mal vorne ab. Wenn du den Film mochtest, dann wirst du die Serie mögen, weil dann bist du in diesem Stil eben drin. Wenn du dafür gar nichts hast, brauchst du auch nicht reinschnuppern, das macht keinen Sinn. Es könnte zu Ende sein jetzt, wenn sie noch mehr Staffeln drehen, dafür gibt es bestimmt ganz viel Potenzial. Da gibt es auch ganz viel Storys, die man erzählen kann, die noch weitergehen. Es ist aber in sich rund, das heißt, man muss auf nichts warten. Das Ding kann für sich stehen. Und das macht es unterm Strich dann eben auch nochmal gut, weil da weiß eine Serie wirklich, wie sie eine Geschichte erzählt, die einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende hat. Und das finde ich immer, das kann man heutzutage gar nicht hoch genug einschätzen. Also insofern von mir Daumen hoch.
Ja, und sau beliebt mit einer 8,2 auf IMDb. Wahnsinnig gut bewertet. Und
war mich nicht der Einzige, der es gekickt hat.
Jetzt habe ich keine Skrupel mehr zuzugreifen. Dann. Ich dachte mir, lass den Mo mal vorfühlen.
Grapsch, Grapsch, mein Freund, Grapsch.
Lass den reinspringen, bevor ich überhaupt einen großen Zeh reinstecke. Und jetzt, ja, jetzt will ich reinstecken.
Na dann, ja, steck rein. Ah, das schon wieder klingt, wenn das aus dem Kontext genommen wird.
Ich freue mich auf unser Finale heute. Wir haben noch einen Film zu besprechen. Und es ist natürlich ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge, denn das weinende Auge ist, wir haben eigentlich vorgehabt, das Ganze im Zuge des großen Nicolas Cage Specials zu machen, welches wir abermals angeteased haben und jetzt auch wieder nicht geschafft haben.
Das ist das MacGuffin von Steven Spielberg.
Wir müssen es mal realisieren. So, dass wir es nicht wollten. Wir haben einfach das Problem gehabt. Wir kamen nicht zusammen zeitlich und dann warst du krank und dann hatte ich keine Zeit und dann gab es alles Mögliche. Ja. Trotzdem besprechen wir, weil wir beiden die einzigen sind, die ihn gesehen haben, sein neuestes Werk, Dream Scenario.
Ja.
Ich war im Kino.
Und das hab hast den du schon geschaut. Mal gut gemacht.
Ja, hätte ich es mal nicht gemacht.
Oh.
Ich fand den sau enttäuschend.
Oh.
Bin ganz groß enttäuscht von
ihm. Ja? Ja. Okay, okay, okay. Also.
Und es liegt, das eine sage ich noch, bevor du dran bist, es liegt überhaupt nicht an Nicolas Cage, nee, denn der ist das Beste an diesem Film. Der ist wirklich, das wirklich gut.
Das denke ich auch. Ja, nee, sag mal, also erzähl mal ruhig. Also erstmal Dream Scenario, kann man so ein bisschen einordnen. Comedy, Science-Fiction-Geschichte, wenn man so will. Nicolas Cage
mit Horroraspekten, so ein bisschen. Horroraspekte,
genau, auch so ein bisschen. Ja. Er spielt den Biologieprofessor Paul Matthews und der könnte, glaube ich, wahrscheinlich nicht langweiliger sein. Der lebt ein sehr langweiliges Leben und Nicolas Cage verkörpert das hervorragend. Und dann beginnt auf unerklärliche Weise, kommt es dann raus, dass er in den Träumen vieler Menschen auf der ganzen Welt auftaucht, immer nur als Passant quasi, der durch die Szenerie, was wie auch immer absurd die ist oder wie auch immer schrecklich oder tragisch, steht er in einer Ecke und guckt oder geht dran vorbei und guckt und interagiert aber nicht. Aber dieses Phänomen wird dann immer schlimmer, immer häufiger und Paul ist dann plötzlich eine öffentliche Bekanntheit und dann nimmt auch der Film so ein bisschen eben ein Twist, weil er ist für etwas bekannt, für das er nichts kann und dann werden die Träume von einigen Leuten immer schlimmer und gewalttätiger und er ist plötzlich nicht mehr passiv da drin, sondern laut Aussagen der anderen aktiv und das wirft das Ganze durcheinander. Gemacht von Christopher Borgli, der gemacht hat auch
Sick of Myself.
Genau.
Der deutlich bessere Film von ihm.
Ja, habe ich noch nicht gesehen. Ist noch auf meiner Liste, war aber ich habe diese 99 Cent Aktion da verpasst. Erzähl doch mal. Also warum hat es nicht funktioniert? Weil es ist ein quirky Film und im Grunde müsste das eigentlich alles
nicht genug. Okay. Der ist bei weitem nicht crazy genug. Hm? Ist sicherlich auch ein Erwartungshaltungsproblem. Mhm. Weil ganz ehrlich, ich hätte gedacht, bei der Prämisse, dass es so ein Bo is Afraid ist.
Mhm.
Das habe ich erwartet. Okay. Dass es so richtig crazy und so richtig surreal ist. Weil es ja auch um Träume geht. Und da dachte ich, ey, da zeigen die mir eine Bandbreite und eine Palette von allen möglichen abgefahrenen Scheiß, was in diesen Träumen passiert. Und das kriege ich nicht. Das kriege ich zu keinem Zeitpunkt.
Ja, okay.
Sicherlich auch. Ich habe mich jetzt nicht informiert, was der für ein Budget hatte, aber bestimmt deutlich weniger als Bo is Afraid. Also bestimmt nur ein Bruchteil davon.
Das denke ich auch.
Deswegen ist die visuelle Opulenz sicherlich auch dem Budget geschuldet. Ich sag mal als Hot Take, ich hätte gerne diesen Film nicht diesen Film, sondern die Figuren in dem Film in einem völlig anderen Film gesehen. Da hätte ich Bock drauf gehabt. Das vielleicht noch witziger, einfach, weil da steckt so viel Komik drin in diesem Film. Die mochte ich. Immer wenn sie durchgeblitzt ist, mochte ich die. Und das liegt vor allen Dingen an Nicolas Cage. Also, wie geil Du sitzt, stell dir vor, du sitzt in einem Meeting und du redest über diesen Film und dieser Typ, der dort sitzt, sagt, ey, wir besetzen Nicolas Cage. Der wird sofort instant gefeuert. Weil das ist so gegen den Strich besetzt, weil Nicolas Cage ist aller Welt bekannt für den völlig overactenden crazy Typen und der soll uns den Prototypen eines Otto Normal Dudes spielen. Come on. Und das funktioniert total. Also der macht das so auf den Punkt und der ist so geil und der hat so ganz andere Manierismen in dieser Rolle, als wir sie von ihm kennen. Und das ist so eine geile Facette. Also alleine, was der sich für einen Gang drauf geschafft hat, wie der läuft, das ist so irre. Und dieser Typ, den er spielt, diesen Professor für Evolutionsbiologie, das ist ein Typ, mit dem willst du nicht befreundet sein. Nee. Und du siehst es auch in dem Film, dass Leute mit ihm nicht befreundet sein möchten, dass er zu so einem anderen Kollegen oder Bekannten von der Uni einfach nie zum Dinner eingeladen wird und sich auch drüber beschwert, ey, warum lädst du uns nie ein? Und dann denke ich mir, wenn der Grund nach dem Grund fragt. Also es ist wirklich, dieser Typ ist so unangenehm und so stinklangweilig und das ist groß und auch die Dynamik mit seiner Frau ist wahnsinnig gut. Aber mir fehlt halt alles andere in diesem Film. Mir fehlt diese Craziness, mir fehlt dieses Abgefahrene in diesen Träumen, mir fehlt diese optische Darbietung, weil dieser Film ist braun. Das muss man auch mal so sagen, ne? Der ist von diesem Grobkorn-Color-Grading in braun einfach kommt der nicht weg. Der ist nicht visuell irgendwie beeindruckend oder groß oder irgendwie kreativ, sondern der ist halt einfach so, man macht nichts draus. Und das ärgert mich. Ich habe einen Begriff im Zusammenhang mit diesem Film kennengelernt, das ist ein Prämissenfilm. Du hörst diese Prämisse und denkst dir, geil. Und wenn du nur eine Minute weiter drüber nachdenkst, denkst du dir, naja, und dann? Und leider passiert das in diesem Film. Die wissen mit dieser Idee nichts anzufangen. Das führt zu nichts. Es gibt keine Conclusion und es wird auch nicht genutzt. Und noch ärgerlicher, im letzten Drittel des Films oder im letzten Viertel nimmt das Züge an, wo du genau weißt, okay, Leute, ihr manifestiert gerade, dass ihr keine Ideen mehr hattet. Also da noch irgendwie das anzuschuhen mit diesem komischen Armband und dass sie das dann vermarkten und so, das ist alles so unnütz hinten dran geklatscht, das braucht kein Mensch. Das Ende ist scheiße. Das Ende ist wirklich scheiße. Diese Szene mit diesem Traum nochmal ist als kleiner Anker in so eine witzige Idee, die es mal vorher im Film gab, cool gedacht, aber visuell keine Aussagekraft, hat überhaupt nichts. Es ist so unspektakulär. Hätte man das irgendwie visuell toll in Szene gesetzt, dann hätte ich mir gesagt, ja, gut, ich gebe euch dieses symbolische Bild zum Schluss. Aber es ist wirklich so ohne Bezug, einfach nur nochmal, ja, wir haben irgendwie im Verlauf des Films da mal drüber gesprochen, lass das mal noch zeigen. So, also mir gefällt das gar nicht, was man mit der Idee gemacht hat, denn einen Typen, einen absoluten Durchschnittstypen, einfach mal als weltweites Phänomen in Träumen von irgendwelchen x-beliebigen Menschen ohne Zusammenhang auftauchen zu lassen, ist halt einfach irgendwie eine coole Idee, aber dann geht's nicht weiter und der Film zeigt, warum. Weil da geht's nicht weiter. Das ist keine gute Idee, da einen Film draus zu machen. Cooler Kurzfilm, auf jeden. Cooler Langfilm, gar nicht. Also super enttäuschend gewesen für mich, das Erlebnis. Aber es liegt nicht an Nicolas Cage, weil der ist in dieser Figur großartig.
Also ich verstehe alles, was du sagst. Also anders als deine Meinung, meine Meinung zu einem Special, das demnächst kommt, kann ich das alles nachvollziehen, was du sagst. Bei mir ist das so ein bisschen ambivalent tatsächlich auch, weil nach der ersten halben Stunde dachte ich, das wird richtig geil. Da war das lustig und die Dialoge waren clever. Dann konnte man auch ein paar Mal lachen, weil er halt ist, wie er ist in dieser Rolle und weil er das großartig spielt. Er ist eine 10 von 10, gar keine Frage. Die zweite Hälfte fand ich dann eben auch nicht mehr so gut. Und wenn wir dann nach hinten rausgehen, diese ganze Geschichte mit den diese Influencer, die Produkte in der Trauminvasion bewerben wollen, schnick und schnack. Also wir nutzen das, was dir passiert ist. Wir finden einen Weg, das zu als Commodity zu nutzen und sowas. Das war ein anderer Film. Also das, weißt du, den Teil, Der hätte ich da auch nicht
einfach,
gebraucht.
Einfach schlecht gewesen.
Genau.
Muss ich wirklich mal so sagen. Das ist nicht nur ungeschickt oder so. Das ist einfach schlecht.
Ja, ist wirklich nicht gut gemacht, finde ich auch. Also ich finde auch, an der, da hätte man was anderes machen. Die Grundidee, er taucht auf, es gibt Fame. Wie gehen wir damit um? Und er versucht die ganze Zeit etwas, das ihm ganz wichtig ist im Leben, zu dem er aber gar keinen Drive hat, irgendwie zu machen. Und dann hat er im Grunde alle Möglichkeiten stehen ihm offen, aber keiner hört ihm zu. Jemand kommt ihm zuvor. Das heißt, er ist nach wie vor der Knilch, der Loser. Dann schlagen die Träume um und er wird auch nach außen hin plötzlich der Bösewicht. Das ist alles, sind alles noch Sachen, die kann ich nachvollziehen. Und das fand ich auch spannend. Und auch, dass er dann eben so die Angst hat, den Touch zu seiner Frau zu verlieren, diese Ehe, die ein
das
Anker
war auch,
ist, ne?
Das war auch der Kipppunkt für mich. Bis dahin fand ich es auch noch wirklich gut. So, und dachte mir, okay, es muss aber noch ein bisschen was passieren, andere Geschichte, aber es kommt dieser Punkt, wo die Träume von den Leuten kippen und er auf einmal zum Feindbild wird. Und dann gibt es diese Szene, wo er beim Direktor von seiner Uni im Büro sitzt und der ihm dann sagt, pass auf, wir müssen dich jetzt erstmal beurlauben, glaube ich, darum geht's.
Ja.
Und das war der Moment, wo ich dachte, ach geil, den Kniff nehmt ihr jetzt, das finde ich geil. Und dann reiten die da verbal drauf rum, was ich vorher symbolisch richtig geil geschnallt habe, das wird dann ausgesprochen und damit machen sie
ja,
es
ja,
alles
es
kaputt.
Es wird halt
es ist einfach,
dann,
die trauen dem Zuschauer nichts
ja,
zu.
Ja. Es wird alles dann
und,
kaputt
und
erklärt.
Und reden das tot, ja.
Und dann müssen sie halt irgendwie noch eine Kurve machen. Wie gesagt, diese ganze Armbandgeschichte, Schnick und Schnack, das ist alles so Sci-Fi, der da nicht hingehört. Ich fand diesen Versuch, das versöhnliche Ende mit dem großen Anzug von David Byrne, diese Metapher da zu nutzen und so, das fand ich schon ganz charmant, weil er auch hervorragend darin aussieht. Und ich fand, das hatte so eine Wärme, die ich habe die schon noch gefühlt. Da war ich ein bisschen versöhnlicher offensichtlich als du. Es ist, ich würde trotzdem immer noch sagen, es ist ein wirklich guter Film, den ich auch empfehlen würde, weil einfach eine andere Geschichte, das kann man dem Film nicht vorwerfen. Er holt halt nicht das Potenzial raus, das wir uns da erhofft haben. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht wollte der Christopher das da nicht. Aber es ist im Vergleich zu Marktware, die da so rumliegt, ist das schon, ich würde immer noch mal lieber den gucken, als irgendwie vieles von dem anderen Kram, der so rauskommt und der so ganz uninspiriert ist. Also das ist ja ähnlich wie bei Triangle of Sadness. Das ist auch kein perfekter Film. Aber die Grundstimmung und die Message, die da drin ist, bis zu einem gewissen Punkt, die gehe ich voll mit und den würde ich auch immer empfehlen, auch wenn ich das Ende dann auch alles irgendwie nicht mehr so richtig passig finde, etc. Aber für die Originalität und für einen hervorragenden Nicolas Cage mit dem Mut zu einer furchtbaren Frisur würde ich den immer noch mal gucken, glaube ich.
Ja, Nicolas Cage sowieso mit seinen Frisuren, das ist ein ganz eigener Podcast. Das sollten wir mal angehen als Projekt. Ja?
Die Frisuren
von Nicolas Cage.
Ja.
Aber dieser Film, Dream Scenario, wo diese gesellschaftliche Ebene, die der Film anspricht, ne, so Cancel Culture und sowas, ganz subtil nur ist, das wäre super, wenn die Träume richtig genutzt werden. Also wenn viel mehr hinter den Träumen gesteckt hätte und hinter diesen Phänomenen,
ja,
ohne
aber
es
das
aufzulösen.
Ist ja, das ist aber schwierig, weil letztlich ist das so, wenn du tiefer in die Träume reingehen würdest, dann ist das auch nichts anderes, als dass du nochmal erklärst, warum dann was passiert. Also wenn du jetzt zum Beispiel in den Horrorträumen erklärst, dass er der Typ mit der Machete ist oder sowas, dann erklärst du dir dem Zuschauer eigentlich auch nur und deswegen wird er jetzt gerade nicht gehasst. Ich fände es viel geiler, wenn dieser Turn, ich hätte den so gar nicht gebraucht, weil es ist doch fucking creepy enough, dass wir alle von demselben Typen träumen und der steht halt immer hinten links wie das
Slenderman. Meinetwegen das, aber dann die Träume richtig abgefahren. Und klar, das, wie gesagt, ist, glaube ich, budgetbedingt. Aber das gepaart mit der Ästhetik und der visuellen Kraft von Bo is Afraid, Alter, da wäre der Film zum Niederknien.
Ja, weiß ich nicht. Weil, also ich glaube, ich hätte gar nicht so sehr das über diese Träume so überbordend oder sowas. Ich träume nicht so. Ich weiß nicht, was du träumst. Meine Träume sind relativ simpel und realistisch, zum Teil nervig langweilig. Deswegen habe ich jetzt auch angefangen mit Schlafhypnose. Das hat tatsächlich geholfen, weil ich oftmals in so Loops gefangen bin. weißt du, dass ich permanent dasselbe träume und davon dann wach werde. So, das heißt, so ein Traum finde ich viel realistischer. Mir hätte es gereicht, wenn wir immer wieder mal sehen, dass der einfach plötzlich in einem ganz normalen, in einem Haushaltsszenario plötzlich am Tisch sitzt. Kein Ton sagt und einfach nur freaky da sitzt. Ich brauche jetzt nicht drachenreitende Gnome, die mit Feuer bekämpft werden oder ne, so à la Bose Freight. Ich sehe aber, ich verstehe, was du meinst. Hier ist verschenktes Potenzial. Da hätte was anderes draus rauskommen können. Das verstehe ich schon.
Ja, das muss man definitiv so sagen. Und jetzt, wo du das nochmal erwähnst, die erste Szene, der Film beginnt ja mit einem Traum. Hm? Und der ist eigentlich der beste, finde ich.
Ach.
Wo er im Pool fischt und seine Tochter da sitzt. Eigentlich in dieser Absurdität irgendwie beeindruckend. Das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Also, aber es gibt wirklich gute Szenen mit ihm. Also
auf jeden Fall.
Mit dieser Assistentin, die ganz andere Träume von ihm hat und so. Das ist so groß, die Szene. Die ist wahnsinnig gut. Aber ja,
auf jeden insgesamt, Fall guckenswert. Ich meine, das kann man ja dem jetzt nicht absprechen.
Nee, das nicht. Aber ich muss wirklich sagen, es ist eine der größeren Enttäuschungen bis jetzt dieses Jahr für mich, weil ich wirklich was ganz anderes erwartet habe und auch viele Entscheidungen in diesem Film echt nicht gut finde und glaube, dass da wirklich mehr drin gewesen wäre. Aber schön, dass trotzdem Nicolas Cage immer wieder um die Ecke kommen kann und uns was bringt, was wir von ihm noch nicht kennen und was wirklich groß ist.
Mhm. Ja. Also wir werden auch nicht müde, unser Nicolas Cage Special weiter anzuteasen. Es ist halt einfach so bei dem Öre von dem Mann. Wisst ihr, wir werden uns auch nicht so richtig einig, wenn wir eine Serie machen, nur über seine besten Filme, das ist ein bisschen unfair, weil dann würden wir halt 50% seines Outputs komplett ignorieren. Und ich gucke ja durchaus viele Gurken mit ihm, in der Hoffnung, dass die Leute einfach übertreiben. Wir müssen also auf dem Gurkenlevel noch ein bisschen nachholen, dann haben wir alle dasselbe Pensum und dann irgendwann werden wir den Koffer öffnen und sagen, ja, wir sind happy, wir hauen's raus. Da so lange müsst ihr halt einfach nochmal dranbleiben.
Ja, das Gurkenlevel erreichen wir nur, wenn wir tief in den Frisuren-Podcast reingehen.
Ja.
Sehr schön.
Wir
interessante Sachen abgeliefert. Genau, wir gehen jetzt nach Hause. Und freuen uns dann bald wieder zu sprechen, nach einer kleinen Zwangspause meinerseits. Und wünsche euch erstmal dann noch viel Spaß. Vielleicht gebe ich auch immer mal noch irgendeinen Senf dazu, mal sehen, ob's irgendwo notwendig wird. Wir sagen einfach tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Tschüssingen.